Jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserer Serie Organisatorische Schwierigkeiten mit Kindern. Wir sind mittlerweile bei Teil 5 angelangt und heute soll es gehen um Aufbrüche, Abbrüche und darum, wie wir es schaffen, Termine einzuhalten. Das wird natürlich mit jedem einzelnen Kind immer etwas schwieriger. Und eigentlich hat man das Gefühl, dass es überhaupt gar nicht möglich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber morgens ist bei uns so ein neuralgischer Punkt. Wir müssen pünktlich aus dem Haus, weil man einen Bus schaffen muss oder auch pünktlich zur Arbeit sein will. Aber die Kinder haben natürlich ganz andere Pläne. Da muss noch der Hamster gefüttert werden und man will sich noch ein bisschen ausruhen. Das Kleinkind spielt noch, während das große panisch in seiner Schulmappe kramt, weil es vielleicht irgendwas vergessen hat. Und vielleicht habt ihr auch noch ein Baby, was man dann anziehen muss. Und ich glaube, der Klassiker, den wir alle kennen, ist, alle sind endlich abmarschbereit und dann lächelt das kleine Baby einen an und macht noch mal ganz lautstark die Windel voll und man weiß nicht mehr ein noch aus. Also ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Eltern bewegt, ne, Katja, dass es schier unmöglich zu sein scheint, Termine pünktlich einzuhalten. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man es zumindest etwas effektiver versuchen kann. Weil eine Garantie können natürlich auch wir nicht geben. Aber es gibt so ein paar Tipps und Tricks, auf die man zurückgreifen kann.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Wir können ja gleich mal das morgendliche Losgehen oder überhaupt pünktlich loszukommen nehmen. Also wir haben das in unserem ersten Buch, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, der entspannte Weg durch Trotzphasen, damals ziemlich ausführlich dargestellt, wie man das schafft. Aber wir können ja jetzt nochmal drauf eingehen. Also es ist so, dass Übergangssituationen und Phasenwechsel für ganz, ganz viele Kinder schwierig sind. Was sind Phasenwechsel? Wenn ihr keine LehrerInnen seid, dann wisst ihr das vielleicht nicht. Also ein Phasenwechsel bedeutet eigentlich der Übergang zwischen zwei Situationen. Also zum Beispiel, das Kind sitzt im Kinderzimmer und hat gerade angefangen, mit seinen Autos zu spielen. Und ihr möchtet, dass das Kind aber ins Bad kommt und dort die Zähne putzt. Und dieser Moment, wenn ihr sozusagen versucht, das Kind aus dieser Phase des Spielens rauszuholen und es zum Bad zu bringen, das wäre der Phasenübergang. Und Kinder hassen den, wirklich. Also es ist auch, wenn man den Kindern sagt, komm, wir gehen raus, spielen, dann sagen alle Kinder, nee, will ich nicht, ich will hier bleiben. Und dann zwingt man sie quasi raus und dann sind sie draußen und wollen dann nicht wieder rein. Also es ist gar nicht der Punkt, dass sie nicht raus wollen, sondern das ist wirklich dieser Übergang zwischen diesen Phasen. Also Phasenübergänge muss man gut vorbereiten und begleiten. Und für diejenigen, die unseren Blog regelmäßig lesen, die kennen diese Tipps bestimmt schon. Also man kann zum Beispiel diese 3-2-1-Regel anwenden oder 5-3-2-1, wie war das, Daniel? Ich weiß nicht mehr. Also dass man geht hin und sagt, noch 5 Minuten und dann gehen wir los. Dann lässt man das Kind wieder in Ruhe. Dann geht man nach 2 Minuten hin und sagt, so, jetzt noch 3 Minuten und dann gehen wir los. Und dann lässt man das Kind wieder in Ruhe und dann geht man hin und sagt, okay, das ist jetzt noch 1 Minute, das heißt, wir ziehen uns gleich die Schuhe an, bereite dich schon mal drauf vor und dann, wenn dann diese Minute um ist, dann geht man hin und sagt, so, jetzt geht's los, komm. Und damit hat man, also die allermeisten Kinder können mit dieser 5-3-1-Regel, können sich gut auf diesen Phasenübergang einstellen und sind dann auch nicht genervt, wenn es dann soweit ist. Aber es gibt auch einige Kinder, die man noch stärker begleiten muss. Also mit denen könnte man zum Beispiel einen Wecker stellen und der Wecker gibt das Signal oder es gibt so eine Uhr, die ich gerne im Unterricht nutze. Da stellt man eben die Minutenzahl ein und das sieht man dann auf dem Ziffernblatt, das ist dann rot und es tickt dann langsam zurück und dieser rote Bereich, also ein Timetimer nennt sich der wird dann immer weniger und das ist so ein ganz wunderbarer visueller Reiz, um zu zeigen, guck, jetzt gleich gehen wir los. Und da muss dann auch das Elternteil jetzt nicht irgendwie 5-mal hingehen und sagen jetzt, sondern eigentlich reicht dieser Wecker dann aus, wenn das Kind dann darauf guckt. Wenn das Kind aber im Spiel ist, dann wird natürlich das Elternteil dann doch nochmal Bescheid sagen müssen.
Wir haben verschiedene Sanduhren gehabt für verschiedene Zeitspannen. Also zum einen erstmal, um den Kindern quasi beizubringen, wie lang ist die Zeit? Weil wenn ich sage, noch 5 Minuten, das ist ja relativ schwer fassbar, weil es sehr abstrakt ist, gerade für kleinere Kinder. Dass man einfach erstmal ein paar Mal gezeigt hat, pass auf, was sind die verschiedenen Zeitspannen? Und der Sand ist ja ähnlich wie die Uhr, die du eben erwähnt hast. Da kann man relativ gut sehen, wie viel Zeit ist noch übrig. Und ich glaube, das ist für die Kinder ganz gut, dass es visualisiert wird, wie viel Zeit noch übrig ist, weil sie so sich selbst ein bisschen planen können. Weil wenn die spielen, sind ihnen ja bestimmte Sachen relativ wichtig. Das heißt, wenn die wissen, ich kann etwas noch zu Ende bringen oder das wollte ich unbedingt noch machen, dann haben sie Zeit noch dafür. Und das hat bei uns mit Sanduhren gut funktioniert. Und wir haben das gleich verbunden damit, dass man verhandeln lernt. Also ich habe dann regelmäßig gesagt, gut, noch 2 Minuten und dann habe ich den Kindern eben die Möglichkeit gegeben, dass die einfach nochmal hochhandeln und dann mehrere Sanduhren oder eine längere Sanduhr rausgehandelt haben, sodass man einfach dieses Kompromisse finden auch an der Stelle geübt hat. Das fand ich bei uns damals ganz spannend.
Was da aber dazugehört ist, dass du dir sowieso einen Zeitpuffer gegeben hast, ne? Also die Kinder können ja tatsächlich nur hochhandeln, wenn du von vornherein schon überlegt, eine Stunde oder was Puffer eingeplant hast oder eine halbe Stunde Puffer oder so. Und das ist auch ein Trick, den man allerdings überall lesen kann. Also dieser Zeitpuffer, den von vornherein einzuplanen, das nimmt total viel Druck raus, weil man immer noch sagen kann, okay, du willst jetzt gerade nicht oder du kannst jetzt gerade nicht, dann komme ich in 5 Minuten nochmal wieder. Das ist besonders hilfreich bei sehr kleinen Kindern, also unter 3, sag ich mal. die ja häufiger gerne mal Nein sagen zu allem. Und man muss dabei bedenken, dass das Nein eines Kleinkindes nicht permanent ist, sondern dieses Nein bedeutet ganz spontan, jetzt nicht, du nicht, das nicht, so nicht. Ja? Also es gibt verschiedene Gründe, warum ein Kleinkind zu dem Losgehen jetzt zum Beispiel oder auch zu dem Anziehen Nein sagt. Und man kann da total entspannt rangehen, weil dieses Nein sich innerhalb von Minuten auch ändern kann. Also entweder dadurch, dass man herausfindet, was das Kind jetzt will, also was für ein Nein das ist. Also zum Beispiel, dass du nicht, also ich möchte von dir nicht angezogen werden. Das kann man ändern, indem zum Beispiel dann die große Schwester das Kind anzieht. Oder das hier nicht, das kann bedeuten, das Kind möchte die Jacke in der Wohnung nicht anziehen, weil es ihm zu heiß wird. Aber es würde die Jacke unten auf dem Hof, wo es kalt ist, doch anziehen. Oder das jetzt nicht ist dann tatsächlich ein spontanes Ding. Da kann man, also da habe ich dann immer gesagt, okay, dann komme ich in 5 Minuten nochmal wieder. Und dann hat das häufig auch geholfen zu sagen, ich sehe, du spielst mit deinem Auto. Wie wäre es denn, wenn wir das Auto jetzt mitnehmen, damit du sozusagen in der Kita das immer noch hast? Also bei Kleinkindern tatsächlich ganz viel Zeitpuffer einbauen und herausfinden, welches Nein das denn ist und an diesem Nein sozusagen dann dir das zu ändern.
Was bei uns auch relativ gut funktioniert hat, ist, das in die Verantwortung des Kindes zu übergeben. Natürlich erst, wenn sie ein bisschen älter sind. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich sehe, dass du noch nicht fertig bist, dann mach doch diesen Schritt noch fertig oder mach das, was dir noch am wichtigsten ist und dann komm einfach zu mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass mein Kind irgendwie besonders kooperativ ist, aber es hat wirklich faszinierend gut geklappt, dass er wirklich innerhalb von 3 bis 5 Minuten wirklich von alleine kam. Also ist definitiv ein Versuch wert.
Das also, ist bei uns beim Abendbrot so gewesen, dass wenn das Kind noch spielen möchte und jetzt noch nicht zum Abendbrot kommen will, dann sagen wir auch häufig, also das ist ja auch ein Phasenübergang, ne? Dann sagen wir auch häufig, okay, dann wir fangen jetzt an zu essen und du kommst, wenn du fertig bist. Und das ist tatsächlich ganz häufig einfach innerhalb genau von 5 Minuten. Was wir gerne gemacht haben, nicht zum Losgehen, bei uns war es am Abend, aber zum Losgehen geht es auch, ist so ein, naja, so eine Art Büchlein zu basteln mit den einzelnen Phasen, die morgens abgearbeitet werden müssen. Also zum Beispiel, also unser Büchlein war halt ein Abendritualbüchlein, aber man kann das eben auch für morgens machen, dass man jeden einzelnen Schritt mit dem Kind, also fotografiert, also Zähne putzen, frühstücken, sich anziehen, Tasche in die Hand nehmen, Jacke in die anziehen und so weiter und dann sozusagen das als Büchlein, also laminieren, zusammenfalten als Büchlein und dann kann man mit dem Kind die einzelnen Stationen des Morgens sozusagen umblättern. Und Kinder, also besonders kleine Kinder, mögen das sehr stark, wenn sie vorausschauen können, was als nächstes kommt. Und wenn man eben so ein Ritualbüchlein hat, dann ist die Chance, dass die Kinder das nächste dann auch gerne machen, groß, weil sie halt das durch dieses Büchlein schon voraussehen konnten. Meine Kinder haben wahnsinnig gerne abends dieses Büchlein immer eine Seite umgeblättert und haben dann gesehen, ah ja, jetzt geht's zum Zähneputzen und sind dann halt schon vorgerannt zum Zahnputzbecher. Und das hat sie so ganz stolz gemacht, weil das ja eine Kompetenz ist sozusagen, zu wissen, was als nächstes kommt und so weiter. Und dieses Großseinwollen, das kann man eben auch morgens nutzen. Es gibt Menschen, die haben einfach eine Liste an ihrer Tür, wo dann eben verschiedene Symbole sind, wie Jacke, keine Ahnung, Schuhe und so weiter. Und das Kind die dann abhaken kann. Nicht als Belohnungssystem oder irgendwas, auf keinen Fall, sondern wirklich nur als visuelle Unterstützung des Morgens, als Struktur. Und also wenn man so ein Kind hat, was gerne abhakt, dann wäre das möglich, genau.
Ja, man muss immer daran denken, Kinder lieben wirklich Rituale und gleichartige Abläufe, weil sie sich da sicher fühlen. Das gibt ihnen einen Rahmen und die können sich da gut orientieren und das kann man an der Stelle ruhig ausnutzen und gerade für pünktliches Losgehen solche Rituale einführen. Also bei uns war es so, es gab bestimmte Tage in der Woche, da musste ich auf jeden Fall pünktlich sein und habe auch immer gesagt, pass mal auf, heute brauche ich wirklich eure Unterstützung. Wir müssen 8 Uhr das Haus verlassen und habe an den anderen Tagen dann auch gesagt, so, jetzt seid ihr dran, heute bin ich ein bisschen flexibler. Und diese Freiheit hat wirklich dazu geführt, dass die Kinder auch viel kooperativer wurden, wenn sie wussten, jetzt ist es wirklich notwendig.
das haben wir auch in mehreren Büchern schon geschrieben, dass diese Kooperation nicht einseitig sein sollte. Also ganz viele Eltern denken, ihre Kinder müssten kooperieren und vergessen dabei, dass aber auch die Kooperation der Erwachsenen sozusagen, also das Vorleben der Kooperation, ja extrem wichtig ist, um bei den Kindern sozusagen die Bereitschaft zur Kooperation auch anzukurbeln. Und genau das ist es. Also an den Tagen, wo es exakt Punkt 8 losgehen muss, kann man das den Kindern sagen. Und an anderen Tagen sollte man möglichst viel selbst kooperieren und sagen, okay, dann jetzt noch nicht. Also eben diesen Zeitpuffer einplanen. Wir reden jetzt häufig die ganze Zeit über sehr kleine Kinder, also sagen wir bis 5 ungefähr, weil es bei denen ja morgens am schwierigsten ist. Was man auch machen kann, weil es da häufig stockt, ist beim Anziehen zu helfen. Natürlich können Kinder sich selber anziehen. Keine Ahnung, ab 3 oder 4 ist das total gut möglich. Aber morgens ist es häufig so, dass die Kinder dann irgendwie stundenlang vor einer Socke sitzen und entweder träumen oder die Socke sitzt schief und dann gibt es einen Wutanfall, weil die Socke sich irgendwie komisch anfühlt. Und das sind so Situationen, wo man selber als Elternteil sagen kann, okay, ich helfe dir jetzt einfach und nicht darauf bestehen sollte, dass das Kind irgendwie das alleine schafft. Denn morgens sind wir alle irgendwie noch Knülle und morgens kann man diese Anziehzeit total gut zum Kuscheln und zum Liebe auftanken nutzen. Also dieses ich helfe dir schnell ist so für viele Kinder auch ein Liebesbeweis und da braucht man sich nicht scheuen, das einfach zu geben dem Kind, weil das ein Bedürfnis ist. Also auch ein Nähebedürfnis, ein Kuschelbedürfnis, das kann man alles total gut übers Anziehen schaffen.
Absolut. Also mein Sohn holt sich da über diesen Weg ganz, ganz, ganz viel Liebe und Körperkontakt. Der liebt es, wenn ich ihm beim Anziehen helfe. Und der hat auch so wahnsinnig Schwierigkeiten, Socken anzubekommen. Und dann, Mama, kannst du mir bei den Socken helfen? Das ist einfach so ein schöner Moment auch, dass man ja noch gebraucht wird und dass die Kinder ganz unbedarft fragen. Und deswegen ist es bei uns fast mit zum Ritual geworden, dass er wirklich Hilfe bekommt. Und ja, bei Papa fordert er das zum Beispiel überhaupt gar nicht ein.
In der Kita braucht es die Kinder ja meistens auch nicht.
Genau, da klappt das dann super.
Es gibt allerdings auch Kinder, die tatsächlich nicht in die Kita wollen oder nicht in die Schule wollen, wenn sie schon ein bisschen älter sind, und sich deshalb morgens verweigern. Also, dass man da das Gefühl hat, die machen das nicht, weil sie sich nicht anziehen können oder nicht, weil sie, keine Ahnung, noch spielen wollen, sondern wo man tatsächlich merkt, okay, das liegt jetzt nicht an dem Phasenübergang, sondern es liegt an dem Ort, wo sie dann hin müssen. Und wenn man da das Gefühl hat, das Kind kommt morgens pünktlich nicht los, weil es nicht in die Schule möchte oder weil es nicht in die Kita möchte, dann ist es klar, dass wir da nicht an diesem Phasenübergang drehen müssen, sondern wir müssen gucken, wie wir dem Kind in der Kita oder in der Schule helfen können. Also da muss sich irgendwas ändern. Und dann müssen wir als Erwachsene, das ist unser Job, ins Gespräch gehen mit den ErzieherInnen oder den LehrerInnen und mit denen besprechen, wie es funktionieren könnte. Genau.
Da will ich euch noch ans Herz legen. Katja hat auch einen ganz tollen Artikel über aktives Zuhören bei uns im Blog geschrieben. Das hilft bestimmt dabei, wenn man wirklich das Gefühl hat, da liegt etwas im Argen, das Kind mag nicht von sich heraus darüber sprechen, dann ist das echt eine ganz tolle Sache, womit man wirklich in Dialog kommen kann.
Genau, und jetzt haben wir ja eigentlich immer nur über ein Kind gesprochen, aber letzten Endes funktioniert das morgens mit mehreren Kindern ganz genau so, wie wir es jetzt besprochen haben. Also den Kindern sollte klar sein, wie es weitergeht, also allen Kindern, was die nächsten Schritte sind. Den Kindern, die Hilfe wollen oder brauchen, denen sollte man Hilfe geben, wenn man kann. Und manchmal hilft es eben auch, Dinge an andere Orte zu verschieben. Also zum Beispiel habe ich mit meinen Töchtern manchmal im Hinterhof Zähne geputzt. keine Ahnung, fand die lustig. Meinetwegen, ne? Also habe ich jetzt kein Problem.
Die erste Reaktion ist immer nein. Also, und auf ein Warum kann man dann eigentlich nur sagen, ja, warum? Weil man das nicht macht. Aber wer ist Mann? Wir können es doch einfach mal machen.
Genau. Genau, oder Haare kämmen dann in der Kita oder so, genau. Also mit mehreren Kindern funktioniert das auch. Ich hatte, als die Kinder, ich habe ja 3 Kinder, und als sie sehr klein waren, hatte ich morgens das Gefühl, ich hüpfe quasi immer von einem Kind zum anderen. Ich habe ein Kind, was sehr selbstständig ist, und ein Kind, was so Kuschelliebe braucht und Anziehhilfe und so weiter, die darüber eben so morgens auftankt. Und dann hatte ich noch einen kleinen 3-Käse hoch, den eigentlich nichts interessiert hat, außer er möchte jetzt spielen. Und so bin ich sozusagen immer von einem Kind zum anderen gehüpft und habe Bedürfnisse jongliert tatsächlich, auch meine eigenen. Also ich wollte auch in Ruhe noch meinen Kaffee trinken und so weiter. Und habe das aber, also ich empfand die Morgen nicht so stressig, weil es eben, also mir war klar, was die brauchen, die Kinder. Ich kannte die gut genug. Es war klar, das gebe ich bedingungslos. Und den Kindern war dann aber klar, okay, aber wenn Mama jetzt sagt, dann geht's auch los. Also wir waren dann irgendwann einfach ein eingespieltes Team. Also so, ich sitze in der Küche und trinke Kaffee und die Kinder machen alles alleine. Das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Also dann, das wäre, ist eine Utopie. Also jetzt, wo sie groß sind, meine Kinder sind jetzt 10, 9 und 6, und jetzt habe ich morgens tatsächlich nichts mehr zu tun. Also ich bereite noch Frühstück vor, also zumindest für die Kinder, die das da gerade wollen. Und ich bereite auch Schulbrote vor und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht mehr involviert in der Morgenroutine oder irgendwas. Also außer beim 6-Jährigen, da putze ich noch Zähne. Das heißt, jetzt habe ich wirklich relativ viel Freizeit morgens, und es ist auch klar, dass wir losgehen. Aber als die Kinder kleiner waren, hat man als Elternteil oder als Elternteile, wenn man zu zweit ist, ist es ja noch besser morgens, schon eine Menge zu tun.
Ja.
Okay.
Katja, jetzt haben wir die ganze Zeit über den Morgen gesprochen. Bei uns war auch immer so ein relativ neuralgisches Problem, das Abholen in der Kita. Wir hatten ja in diesem Podcast schon öfter besprochen, dass das ein Moment im Leben von Kindern ist, wo häufig es zu Zusammenbrüchen kommt, einfach weil Kinder den ganzen Tag kooperiert haben und dann in die Arme eines geliebten Elternteils fallen. Ja, so dass es da zu Problemen kommt. Das wird natürlich dann besonders schwierig, wenn man noch andere Kinder hat, um die man sich zur selben Zeit kümmern muss. Also der Klassiker, das Baby in der Trage und das Kindergartenkind
hat einen Wutanfall.
Hat einen Wutanfall. Das ist natürlich wesentlich schwerer zu begleiten, weil ja auch das Baby betreut werden will und dem irgendwann langweilig ist und das anfängt zu quengeln. Babys mögen ja Stillstand nicht so sehr, oder es wacht dann auf und ja, wie löst man denn solche Probleme?
Ja, in dem Fall tut's mir leid. Also es ist wirklich so, das Baby in der Trage zu haben, meinetwegen sogar noch ein schlafendes Baby oder so, und dann ein Kindergartenkind im Wutanfall begleiten zu müssen, das ist schwierig. Und da gibt's auch keine gute Lösung. Man könnte versuchen, das Baby an den Kinderwagen zu gewöhnen. Also im Kinderwagen ist es dann, wenn sozusagen die Begleitung des Kleinkindes durch die Mutter nötig ist, wäre das Baby sozusagen ungestörter im Kinderwagen. Und dann kann sozusagen die Begleitung des Wutanfalls so lange dauern, wie es will, weil das Baby im Wagen dann einfach weiter schläft. Also das wäre eine tolle Sache, wobei ja viele, viele Babys einfach überhaupt nicht gern im Wagen liegen. Und deswegen haben wir sie ja meistens irgendwie in der Trage am Körper kleben. Und wenn man eben ein Baby vor dem Bauch geschnallt hat und es ist heiß in der Kita und dann brüllt auch noch das kleine Erstgeborene oder Mittelkind oder was auch immer, und man will das begleiten und es wird immer heißer und man spürt die Blicke von den anderen Eltern, die denken, oh mein Gott, Gott sei Dank ist es nicht meins. Ja, so. Dann gibt es für diesen Moment keine gute Lösung. Es ist nicht möglich. Man muss da durch. Vielleicht weinen wir selber als Eltern dann, das ist auch okay. Dann wacht das Baby auf und weint mit und wir sitzen alle da. Es ist großes Geschrei und das sind so Momente, wo man sagen muss, okay, das ist das Leben. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich kann euch alle in den Arm nehmen und wir weinen jetzt hier eine Runde. Aber ich finde jetzt keine gute Lösung und das ist auch okay. Also ich muss keine perfekte Mutter oder kein perfekter Vater oder keine perfekte Co-Mutter sein. Ich schaffe es jetzt gerade einfach nicht und das halten wir jetzt gemeinsam aus. Und wenn wir uns alle ausgeweint haben, dann gehen wir nach Hause und ich dusche eine Runde, weil ich total durchgeschwitzt bin. So, genau.
Was bei uns ganz gut geholfen hat, war tatsächlich dann einen kleinen Snack mitzubringen, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder einfach ausgehungert sind. Das war der Abstand zwischen Mittagessen und Abholen war so lang, dass meine Kinder wirklich hungrig waren, bis ich dann mal rausgefunden habe, dass tatsächlich ein Teil der Wutanfälle auch darauf zurückzuführen war, dass der relativ geringe Zuckerspiegel im Blut dazu führte, dass sie einfach ganz, ganz schnell wütend wurden. Hat zumindest ein kleiner Snack, eine Brezel oder ein Apfel schon geschnitten dazu geführt, dass es ein bisschen entspannter war und dieser Kooperationszusammenbruch dann tatsächlich erst zu Hause erfolgte. Und da kann man die natürlich wesentlich besser begleiten.
Ganz genau. Das ist was, wo man ein bisschen, kleines bisschen dran drehen kann. Ich habe ja drei Kinder und es haben nicht alle drei Kinder diese Zusammenbrüche nach der Kita gehabt. Ich hatte ein Kind, bei dem das ganz stark war und wo ich manchmal eine Dreiviertelstunde lang neben einem kreischweinenden Kind saß in der Kita. Ja, das war aber wichtig. Also es war wirklich wichtig, Psychohygiene. Es war klar, das wird jeden Tag passieren und ich hatte mich dann darauf eingestellt. Und es gibt aber auch Kinder, die das gar nicht haben. Also wenn jetzt ZuhörerInnen denken, oh mein Gott, mein Kind hat diesen Zusammenbruch nach der Kita gar nicht, ist was falsch mit dem? Ja, dann kann ich ganz klar sagen, nein, das haben nicht alle Kinder. Also man hat nicht alle haben dieses Problem. Und du hast recht, man kann das manchmal ein bisschen hinauszögern und es ist bei weitem besser, diesen Wutanfall draußen vor der Kita zu haben, finde ich, weil es dann nicht so heiß ist, oder eben noch besser zu Hause. Also wenn man das irgendwie hinauszögern kann, dann ist es super. Oft hilft ein Snack, genau. Und manchmal eben auch nicht. Dann muss eben dieser ganze angestaute Stress sofort raus. Und dann, dann sitzen wir da halt. Genau.
Hast du denn noch einen kleinen Tipp für Eltern, die sagen, oh, mein Kind will eigentlich nie mitgehen, wenn ich es aus der Kita abhole? Das spielt so schön und das war für mich echt ein Problem zu sagen, so komm, wir gehen jetzt.
Ja, ich habe dann immer gesagt, also ich habe das mit den Erzieherinnen abgesprochen und habe gesagt, okay, dann komme ich in einer halben Stunde nochmal wieder. Also ich bin dann wieder gegangen. Tatsächlich, also da braucht man ErzieherInnen, die da mitspielen. Das klappt nicht in allen Kitas. Unsere waren da in dem Fall total toll. Also die waren dann meistens unten im Garten und dann kam ich und dann hat ein Kind gesagt, oh nee, nicht jetzt schon. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme in einer halben Stunde wieder. Dann war ich meistens in der Nähe. Also es gab eine Bank, von der ich den Kitagarten sehen konnte. Und dann ist das entsprechende Kind dann immer, wenn sie fertig war, an den Zaun gekommen und hat gesagt, jetzt bitte. Und dann habe ich sie dann abgeholt. Also andere Tipps als dieses Annehmen und sagen, okay, dann komme ich wieder, weiß ich jetzt gar nicht. Also man kann natürlich das Kind, also was in Aussicht stellen, was das Kind toll findet. Okay, du möchtest jetzt noch nicht gehen, das verstehe ich. Es ist gerade schön hier in der Kita, aber wir wollten doch noch mit, keine Ahnung, Luis auf den Spielplatz gehen oder so. Also dass man guckt, dass sozusagen für das Kind was Schönes in der Zukunft liegt. Aber letzten Endes ist das einfach wieder ein Phasenübergang. Also das Kind ist im Spielen und du kommst und du reißt es aus dem Spielen raus und dieser Phasenübergang ist das, was das Kind nicht mag. Und dann muss man eben gucken, wie man den Phasenübergang begleitet. Man kann zum Beispiel, können die Erzieherinnen das Kind auch, also wenn man solche ErzieherInnen hat, die das machen, dass die halt dem Kind sagen, du, in 10 Minuten ungefähr wirst du abgeholt, denk dran, dann kommen Mama oder Papa oder wer auch immer, und dass die eben diesen Phasenübergang begleiten. Aber dann, ja, das muss man alles in Ruhe besprechen mit den entsprechenden Erwachsenen. Schwierig fand ich ja auch immer, oder ich nicht, aber mir wird ganz häufig angetragen, dass es schwierig ist, wenn man das Kindergartenkind abholt und aber mit diesem Kindergartenkind dann noch das Schulkind abholen möchte. Und zwar deshalb, weil sich ja Kindergartenkinder eben häufig verweigern oder dann gern noch auf dem Spielplatz spielen wollen oder eben diesen Wutanfall haben, um Stress abzubauen. Also es dauert jedenfalls immer lange. Und man muss aber auf dieses Kindergartenkind relativ viel Druck aufbauen, weil es wichtig ist, dass man auch das Schulkind pünktlich abholt. Und das ist eine Situation, die einen ganz schön ins Schwitzen bringen kann. Die wurde mir jetzt häufiger schon gestellt nach irgendwelchen Vorträgen. Und da haben wir dann gemeinsam überlegt. Also es gibt Möglichkeiten. Und meine liebste Möglichkeit ist, das schlage ich immer als erstes vor, ist, muss denn das Kindergartenkind als erstes abgeholt werden? Denn du hast das ja gerade schon erklärt, Daniel, so ein Kind muss sehr viel kooperieren, also ein Kindergartenkind muss sehr viel kooperieren am Tag. Und wenn es dann kommt, wenn der sichere Hafen kommt und es abholen will, dann bricht es eben zusammen. Das ist was total gut ist für das Kind. Also diese Psychohygiene ist ja ganz wunderbar. Es stört uns nur in unserem Ablauf. Aber eigentlich wollen wir das nicht unterdrücken. Und wenn wir also so ein Kind haben, was jedes Mal zusammenbricht, wenn man es abholt oder wenn was halt stark bummelt und gerne irgendwie Ameisen zugucken möchte oder Stöckchen sammeln möchte oder was auch immer, dann wäre es ja eigentlich ziemlich gemein, auf dieses Kind zeitlichen Druck raufzubringen. Und oft klappt es so, dass man erst das Schulkind abholt, also dass man das Kindergartenkind eine halbe Stunde länger im Kindergarten lässt und zu dem Schulkind sagt, pass auf, ich hole dich ab ohne das Kindergartenkind und dann kommst du entweder mit in die Kita oder du bist ja schon groß, du gehst alleine nach Hause und spielst da die halbe Stunde alleine oder Stunde. Das kommt wirklich auf das Kind drauf an, ob man das zulassen möchte. Oder das Schulkind darf sogar alleine von der Schule nach Hause laufen. Das kommt auf den Schulweg drauf an und auch auf das Kind natürlich, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Ab der ersten Klasse ist das total okay, wenn jetzt keine riesigen Straßen oder so dazwischen sind, wenn das Schulkind alleine nach Hause geht. Damit nimmt man den Druck raus, dass dieses kleine Kindergartenkind, was eben sich noch nicht so gut zusammenreißen kann, wie das schon etwas ältere Schulkind, das ist ja schon ein bisschen größer und hat sozusagen seine Emotionen schon besser unter Kontrolle und auch seine Impulse besser unter Kontrolle. Dass wir also sozusagen nicht den Druck auf das Kleinkind ausüben, sondern dem Schulkind sagen, ich hole dich ab und dann habe ich ganz viel Zeit für das Kleinkind. Oder man teilt sich auf. Also wenn das partout nicht geht, dass das Schulkind früher abgeholt werden kann oder dass das Schulkind alleine nach Hause geht, dann muss man sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Und dann guckt man, ob man eine Bindungsperson, die halt ein bisschen tiefer in der Ranghöhe ist, also in der Bindungshierarchie, dass diese Person das Kindergartenkind abholt. Diese Ausraster, die passieren ganz häufig erstmal nur bei Bindungsperson Nummer 1 und vielleicht auch Nummer 2. Da ist das Kind, das ist der sichere Hafen des Kindes und da kann es sich dann fallen lassen und auch wirklich sozusagen wütend sein. Und wenn aber zum Beispiel eine Babysitterin oder ein Babysitter oder Oma und Opa oder Onkel, Tante, wer auch immer, Freund der Familie, das Kindergartenkind abholt, dann passiert dieser Zusammenbruch häufig nicht und dann ist es für denjenigen viel leichter.
Ja, mit einer Freundin haben wir uns das einfach aufgeteilt. Wir hatten relativ ähnlich alte Kinder und haben dann gesagt, pass auf, ich hole heute die Schulkinder, du die Kita-Kinder und interessanterweise fiel es den Kindern immer leichter, aus der Kita abgeholt zu werden, wenn sie zusammen waren. Und ja, da wurde auch gar nicht so viel diskutiert. Und wie du eben schon sagtest, tatsächlich gab es auch weniger Zusammenbrüche, weil das Kind dann eben weiter kooperiert. Und so haben wir uns immer abgewechselt. Also einer hat die kleineren Kinder, einer die größeren. Dann wurde halt noch miteinander gespielt oder einfach zu Hause abgeliefert. Das funktionierte recht gut.
Genau, okay. Und jetzt wollten wir noch auf Termine eingehen, wenn zum Beispiel, wenn die Kinder größer sind und zum Beispiel zum Sport abends gehen wollen oder nachmittags gehen wollen und du hast 3 Kinder mit 3 verschiedenen Sportarten, die an 3 unterschiedliche Orte sollen, aber zur gleichen Zeit. Ja? Was macht man dann?
Ja, Wir haben es uns dann so eingeteilt, dass wir Netzwerke gebildet haben. Da gab es einfach verschiedene Fahrgemeinschaften. Man kennt ja doch die Eltern dann, die im Verein oder bei den Pfadfindern war es auch, die immer wieder ihre Kinder hinbringen und über schöne Medienkommunikation, sag mal WhatsApp, Streamer und so weiter, kann man sich ja absprechen. Und da hat sich tatsächlich so ein regelmäßiger Bring- und Hol-Dienst etabliert. Das war an vielen Stellen für uns ganz praktisch.
Und bei uns war das so, dass wir, also das wissen ja mittlerweile die ZuhörerInnen relativ gut, dass ich meine Kinder, wir wohnen ja mitten in Berlin, aber dass die schon sehr früh die viele Wege alleine gefahren sind, auch mit der U-Bahn oder mit dem Bus oder so. Und das habe ich tatsächlich auch, das hat sich dann eben auch gelohnt bei solchen Terminen. Also die ältesten Kinder, die konnten dann eben auch alleine losfahren, zum Beispiel mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder mit der Bahn und dann eben alleine zu ihrem Trainingsort fahren, sodass wir Eltern Zeit und Möglichkeiten hatten, die kleineren Kinder wegzubringen. Auf Twitter wurde mir von Pia Driessen noch erzählt, dass sie das so macht, dass sie zwar ihre Kinder fährt mit dem Auto, aber dann den einen und den anderen eben, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten früher an ihrem Termin absetzen und die dann dort warten auf das Fußballtraining oder was auch immer und sie dann aber noch genügend Zeit hat, die anderen weiterzufahren. Und das fand, auf die Idee wäre ich zum Beispiel nicht gekommen, aber
so
die ist ja super.
So gut.
Ja. Am besten ist es tatsächlich, wie du sagst, mit anderen Eltern ein Netzwerk zu bilden und gemeinsam Dinge zu schaffen. Man sagt ja, Kinder brauchen ein Dorf, um groß zu werden. Und das stimmt hier in dem Moment auch. Oder wir schaffen es wieder, unsere Kinder, so wie wir das früher waren, selbstständiger zu tun. Also ich weiß noch, dass ich habe mit 8, glaube ich, angefangen, Handball zu spielen, 8 oder 9. Und ich bin da ganz selbstverständlich alleine hingefahren. Irgendwann habe ich unterwegs auch meine Freundinnen getroffen, aber also ich meine, ich bin auch ewig weit, ja, von nach Rummelsburg gefahren mit der S-Bahn und musste irgendwie dreimal umsteigen mit der S-Bahn und Ostkreuz umsteigen war auch echt die Hölle und ich weiß, dass, also ich kann mich noch total gut erinnern, wie mich das gestresst hat. Also ich habe immer gedacht, ich steige irgendwo in die falsche Bahn. Und deswegen bin ich auch immer irgendwie 2 Stunden vorher losgefahren, damit ich auch wirklich pünktlich bin und so. Also war, ich kann mich erinnern, dass das für mich als Kind stressig war, aber ich habe es immer geschafft. Und das war dann auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also meine Eltern haben einfach zu der Zeit noch gearbeitet. Das ging einfach gar nicht.
Und heute ist es ja auch ein bisschen einfacher geworden, weil man ja den Kindern Handys mitgeben kann. Das heißt also, wenn die sich tatsächlich mal verfahren oder nicht mehr weiter wissen, können sie ja sich einfach rückmelden. Also mehr Vertrauen in die Kinder und einfach mehr selbst überlassen. Wäre auch noch ein Ansatz.
Das wäre toll, aber dann, jetzt musst du noch bitte deinen Satz sagen, was, weil jetzt wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuhörer davor sitzen und sagen, aber es ist heute gefährlich.
Stimmt, es ist nicht gefährlicher.
Was sagst du dazu denn?
Ich habe die Zahlen nicht da, aber wir haben in einem früheren Podcast schon mal, das ging die Folge ums Verlorengehen. Also wenn ihr das ganz genau wissen wollt, hört euch die mal an. Die war mega interessant, noch relativ früh haben wir die ausgestrahlt. Und tatsächlich ist es nicht so, dass es heute gefährlicher ist als früher. Das kann ich einfach so zusammenfassen. Es war vor 30 Jahren deutlich gefährlicher, allein unterwegs zu sein.
Ja, auch wenn man das Gefühl hat, durch die Medien, dass heutzutage den Kindern mehr passiert, es ist eigentlich nicht so. Und es wird eigentlich, also Kinder, die selbstständig sind und die alleine unterwegs sind und so weiter, das sind auch die Kinder, denen häufig am wenigsten passiert tatsächlich.
Genau.
So, genau.
So, ihr Lieben, genau.
Okay, dann, ich glaube, wir sind am Ende heute, oder?
Am Ende unserer Folge.
Sind wir schon am Ende, Daniel?
Ich glaube schon. Deswegen sagen wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.